So, guten Morgen. Es ist schon nach 10 vor. Die Kommilitonin, die eben hier oben stand, hat mich hingewiesen auf eine CD, die es offenbar gibt. Wege zur Philosophie, der Glaube sucht die Vernunft, Philosophie des Mittelalters, eine Doppel-CD, oder es ist eine CD, die über Augustin geht, wo tatsächlich der Text der Konfessionen eingelesen ist, sozusagen von Profisprechern, dass man das wie ein Hörbuch verwenden kann. Sie hat mir jetzt netterweise hier eine Kopie gebrannt. Ich werde das nochmal rauskriegen, aber ich fürchte, das kann ich nicht auf unsere Lernplattform stellen, weil das ist vom Bayerischen Rundfunk aufgenommen und von einem Verlag gebrannt und die sind extrem wach, was Copyright-Verletzungen angeht. Also da steht uns dann irgendwie eine riesige Strafgebühr ins Haus, wenn wir das machen. Aber vielleicht ist die Empfehlung interessant für Sie. Wir haben uns eben das auch nochmal angeschaut. Das ist also die Übersetzung von Bernhard, die da eingelesen worden ist. Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Es gibt sehr viele Augustinübersetzungen und Übersetzungen sind neben der Qualitätsfrage auch immer Geschmackssache. Man kann es nicht wirklich objektivieren. Es gibt sozusagen viele gute Übersetzungen, die sich trotzdem noch unterscheiden, sodass man unter den guten immer noch eine Wahl trifft, wenn man sich auf eine einlässt. Mir gefällt diese Bernhard-Übersetzung sehr gut und ich werde auch heute aus der zitieren. Das ist, um sie kurz von anderen zu unterscheiden, eine relativ, also dem Lateinischen sehr nahe, das Lateinische, auch die Bildhaftigkeit der lateinischen Formulierung zum Teil regelrecht imitierende, also farbige Übersetzung, die nicht sehr streng ist, eher poetisch. Aber für meine Begriffe den eben auch sehr poetischen Charakter dieses augustinischen Originaltextes schön einfängt. Also es ist eine sehr kraftvolle, farbige und ja, mit Entscheidung für eine poetische Sprache arbeitende Übersetzung. Ich finde die brauchbar auch für philosophische Zwecke, weil sie eben trotz allem sich sehr eng an die lateinische Formulierung hält im Detail und auf der anderen Seite dieses, sagen wir mal, rhetorische Moment des augustinischen Textes tatsächlich auch philosophisch nicht rausgekürzt werden kann. Also es gibt Übersetzungen, die machen da so ein ernsthafter Traktat draus, dem so der Schwung genommen ist etwas. Und ich glaube, das wird auch sozusagen aus philosophischer Perspektive dem augustinischen Text gar nicht so ganz gerecht. Diese rhetorische Power, sagen wir mal, die da drin steckt in den Formulierungen, gehört zum Gedanken dazu. Also so gesehen ist diese CD, wer an sowas Spaß hat, sicherlich eine schöne Sache. Ja, zunächst zur vergangenen Vorlesung. In ihr ging es nicht mehr direkt, wie die Male davor, um die Zeitphysik des Aristoteles, sondern um das, was ich den aristotelischen Einschnitt genannt habe. Also um die mit der Schaffenszeit des Aristoteles, also 4. Jahrhundert vor Christus, einsetzende Verschiebung, die das aristotelische Denken verkörpert, aber dann auch in der Folgezeit auslöst, indem es sich ebenso konsequent wie vorher kein naturphilosophischer Ansatz oder philosophischer Ansatz auf die Zeit beschränkt als ein durch Messung sichtbarer Bewegung gewonnenes, im Kern Zahlenphänomen. Aristoteles hat die Zeit im Singular, als Bewegungszeit neu und naturalistisch gefasst und mathematisiert. Das Moment mit der Bewegung hatten wir auch schon bei Timaeus, Sie erinnern sich, aber dort in einem ganz anderen Rahmen sozusagen. Aristoteles zieht das sozusagen als konsistente, diesseitige Naturphilosophie mit logisch sozusagen durchbuchstabiertem Charakter alles sozusagen auf die Seite einer ja, quasi Naturwissenschaft, was bei Platon sich allenfalls abzeichnet im Rahmen dieses Timaeus-Mythos. Wir hatten uns das genauer angesehen. Die Zeit wird bei Aristoteles und mit Aristoteles, nach Aristoteles, zum einen sinnlich konkretisiert, ohne sinnliche Aktivität, ohne tatsächliche Bewegung und ohne die tatsächliche Messung, den Akt der Messung, gibt es keine Zeit. Sie wird auf der anderen Seite aber auch logisch abstrakter gefasst. Im Inneren des physikalischen Zeitbegriffs bestehen nämlich nun neu sozusagen geklärte, sehenden Auges in Kauf genommene und sozusagen wohldefinierte Widersprüchlichkeiten. Einerseits die Frage nach dem Anfang und Ende von Zeit. Diese Fragen werden durch Aristoteles a priori, also so vorweg, als gegenstandslos erklärt, auch wenn damit gewisse sozusagen Undenkbarkeiten in Bezug auf Anfangsfragen verbunden sind. Zweitens bleibt in der aristotelischen Konzeption der Ort des Jetzt in sich mehrdeutig, wird auch auf mehrfache Weise beschrieben oder definiert. Und drittens steht und fällt die gesamte objektive Messbarkeit der Zeit mit der Garantiefunktion einer natürlich perfekten ersten und ewigen Bewegung, an der dann alle anderen Bewegungsmessungen ihr sozusagen Urmaß finden. Und es sind dies die Umdrehungen des Fixsternhimmels über der Erde, an denen wir wie anhand einer öffentlichen Uhr, so hat Blumenberg das genannt, die irdischen Zeitmaße sozusagen in einem Letztmaß realer Art verankern können. Diese drei Eigentümlichkeiten durchdenkt Aristoteles und macht sie sozusagen explizit zum Teil seines Systems. Ein tiefer, sozusagen struktureller Aristotelismus prägte sich über Jahrhunderte kaum verändert in der Annahme aus, die Zeit sei unter diesen genannten Maßgaben so etwas wie ein Stück objektiver Natur. Und umgekehrt wird auch das empirisch-naturphilosophische Denken, wird der Begriff der Natur vor diesem aristotelischen Hintergrund sozusagen zu dem festen und auch irgendwie selbstverständlichen Teil unserer wissenschaftlichen Weltwahrnehmung, der er bis heute ist, also dieser Naturbegriff, mit Abstrichen. Also im 19. Jahrhundert hat sich da vieles verändert. Aber das, was wir Natur nennen als Dimension, ist einerseits sozusagen eine Kategorie, mit der Aristoteles arbeitet oder die er nahelegt. Andererseits, genau dadurch, dass Aristoteles das tut, wird dieser Naturbegriff aber eigentlich erst zu dem, was wir ihn kennen. Er ist dieser Naturbegriff ohne die klassische griechische Philosophie und namentlich ohne Aristoteles nicht denkbar. Noch über 1000 Jahre nach Platon und Aristoteles ist die Astronomie, das liegt auch auf der Spur sozusagen dieses strukturellen Aristotelismus, die Leitwissenschaft für die Naturwissenschaften überhaupt. Und die Astronomie ist dabei nicht nur Vorbild für die anderen Wissenschaften, sondern sie ist auch diejenige Wissenschaft, mit der als Wissenschaft von den objektiven physikalischen Verhältnissen im Himmel sozusagen die Grundvorstellung der Messbarkeit von Natur überhaupt steht und fällt. Die Astronomie bietet also die Grundlage im Grunde für alle empirischen Messungswissenschaften, sofern die immer auch Zeitmessung beinhalten, und damit für die gesamte naturwissenschaftliche Kosmologie. Eben dies, also diese Verankerungsfunktion und Letztabsicherungsfunktion gerade der Astronomie, zeigt sich besonders deutlich lang, lang nach Aristoteles und auch nach dem Ende des Mittelalters, wenn man die Renaissance mal als das Ende des Mittelalters betrachtet. Es zeigt sich nämlich, und darum war es das letzte Mal auch ausführlicher gegangen, in der Zeit der sogenannten frühen Neuzeit, wenn 1543 der Astronom Nikolaus Kopernikus die ganze Wucht sozusagen der von ihm mitgeteilten Entdeckung der Wissenschaften zumutet, dass sich nämlich nicht der Himmel über die Erde hinweg dreht, sondern die Erde als eine sich um ihre eigene Achse drehende Kugel in einer Kreisbewegung sich rund um die Sonne dreht. Diese sozusagen wuchtige theoretische Zumutung betrifft nicht nur die traditionelle Kosmologie des Raumes, sondern auch die Grundfesten des Zeitdenkens. Also diese kopernikanische Revolution ist nicht nur eine Raumrevolution, sondern auch eine, die dramatisch die Zeit betrifft. Natürlich ist sozusagen in erster Stufe besonders deutlich, dass diese kopernikanische Verschiebung die Vorstellung des Raumes trifft, betrifft und radikal verändert. Der Himmel ist mit ihr nicht länger eine geschlossene Hemisphäre mit einer Welt unterhalb und einem Raum oberhalb, traditionell, das ist jetzt eine platonische Figur, oberhalb des Mondes, so hatte man sich das vorgestellt, der befindet sich dann auch auf diesem Himmelsrund oder Himmelszelt. Der Raum ist nämlich, ist nun vielmehr ein offener, ein potenziell unendlicher Raum astronomischen Charakters, der auf eigene Weise begriffen werden muss, aber jedenfalls sozusagen durchphysikalisiert ist bis zum Ende oder bis ins Ungewisse hinein. Und es ist der Raum, in dem sich die Erde als bloßer bewegter Stern unter Sternen um einen neuen Mittelpunkt, nämlich den Fixstern Sonne, dreht. Dieser Raum hat damit auch potenziell kein Oben und Unten mehr. Auch das ist sozusagen eine dramatische Veränderung der Raumperspektive, die bis dahin herrschte. Um einen Raum handelt es sich außerdem, der jetzt sozusagen keine unbekannten Räume jenseits mehr enthält. Das heißt, es verschwindet die immer unterstellte, auch kosmologisch unterstellte, räumliche Aufenthaltssphäre Gottes, der Engel, des Paradieses etc. Wie man weiß, hat die christliche Kosmologie die Wirkungen gerade dieses Verlusts an astronomischer Lokalisierbarkeit des himmlischen Gottes zunächst erbittert bekämpft, Fall Galilei, und nachgerade, als sich das dann eben durchsetzt, auch schlecht verkraftet. Also die Veränderung sozusagen der Topologie, der Topographie des Himmels in dem Sinne, dass eigentlich gar kein Ort für Gott himmelsgeografisch mehr vorhanden ist, hat sicherlich der christlichen Kosmologie sozusagen eine Grundlage entzogen, die dann auch erklärt, was späterhin sozusagen aus ihr wird, nämlich so eine sehr abstrakte Restform zum Beispiel, was die Frage des Himmlischen, der Engel und dergleichen angeht. Und eigentlich ja ein Rückzugsfeld in nicht mehr wissenschaftlichen oder theoretisch relevanten Bereich, was das angeht. Dennoch, wie gesagt, die Auswirkungen der kopernikanischen Blickwendung auf das Problem der Zeit sind mindestens ebenso dramatisch wie die Auswirkungen auf das Problem des Raumes. Vielleicht hat sich sogar gerade mit der Frage nach der Zeit im Grunde die Radikalität und die Konsequenz, die die kopernikanische Wende nimmt, schon bei Kopernikus selbst, entschieden. Das war die These von Hans Blumenberg, die ich letztes Mal auch ausführlicher erläutert hatte. Blumenberg zufolge ist unterschwellig eigentlich gerade die zeittheoretische, sozusagen das zeittheoretische Drama in den kopernikanischen Ummodellierungen der Welt entscheidend. Die Rechnungen des Kopernikus platzen nämlich hinein in den entscheidenden Punkten, eben bis dahin noch ganz und gar auf eine aristotelische Perspektive angewiesenes physikalisches Universum. Und dass das so ist, merkt man daran, dass Kopernikus ganz offenbar in seinen Überlegungen auf die Funktion jenes letzten objektiven Anhaltspunktes aller seiner Messungen in einer absolut regelmäßigen, stetigen Bewegung bestimmter Himmelskörper nicht verzichten kann. Keine einzige physikalische Bewegungsmessung oder Berechnung hätte ja noch gestimmt, gäbe es nicht mehr jene aristotelische, von Gott angestoßene große Uhr, jenes anfangs- und endlose Eichmaß für die reale Vergleichsmessung aller anderen Bewegungen. Es stand damit, weil Kopernikus sozusagen aristotelisch dachte, wie seine ganze Zeit, mit der Überlegung dieser kopernikanischen, sozusagen mit den kopernikanischen Rechnungen, stand gleichsam in dem Moment, wo die Himmelsorientierung in Frage stand, die gesamte Physik auf dem Spiel. Eben deshalb spricht vieles dafür, dass das zeitphilosophische Problem die Radikalität der kopernikanischen Lösung, dass nämlich die Erde letztlich dasjenige ist, was sich bewegt, nicht etwa gebremst hat, sondern genau diese Lösung sogar eher unterstützt hat. Indem Kopernikus der Erdkugel nämlich ganz konsequent alle Attribute überträgt, die vorher der Himmel hatte, vor allem die perfekte Form und die absolut stetige, perfekt kreisförmige Bewegung, sowohl der Bahn als auch der Eigenumdrehung, gab es für die Zeitphysik erneut so etwas wie einen letzten realen Anhaltspunkt. Die öffentliche Uhr, auf die die Himmelsbeobachtung hin interpretiert werden kann, ist jetzt sozusagen, wenn es schon nicht der Himmel ist, die Erde selbst, die Erdkugel selbst. Und jetzt ist es sie, die diese perfekte Kreisbahn beschreibt, mit der man gut aristotelisch die Zeitzahl, die Zeit als Messzahl oder gemessene Zahl gewinnen kann. Wenn man so will, kann Kopernikus gerade die revolutionäre Entscheidung, den heliozentrischen Kosmos ganz von der Erdkugel her zu denken, ein aristotelisches Denkgebäude aufrechterhalten. Den strukturellen Aristotelismus der messenden Physik und ihrer Leitwissenschaft der Astronomie zu retten, das war offenbar wichtiger als sogar noch die Rettung der angestammten Rahmenbedingungen der christlichen Kosmologie. Vom Himmel über uns und vom Aufenthaltsort der Engel und Gottes und vom Raum, Sonderraum der Ewigkeit und so weiter. Ich hatte diese Linie noch ein bisschen weiter ausgezogen, also das war jetzt mehr so vorblickhaft oder ausblickhaft, und darauf hingewiesen, dass die Physik, nachdem das heliozentrische Weltbild sich in den Naturwissenschaften einmal durchgesetzt hat, auch den aristotelischen Realismus dann sukzessive abstreifen wird. Also diese, so gesehen ist Kopernikus eine Zwischenfigur. Also gemessen daran ist er, könnte man sagen, noch eine Zwischenfigur, und paradoxerweise beweist gerade die Radikalität seiner Umwertung der Himmelsbewegungen in gewisser Weise unterschwellig noch seine Zugehörigkeit zum aristotelischen, sozusagen spätmittelalterlichen Denken. Dass aber eben diese aristotelische Bindung an eine empirische sozusagen Instanz, an der die Zeit objektiv gemessen und gesehen werden kann, wird dann abgestreift. Man verzichtet auf diese saubere, sage ich mal, empirische Verankerung in der messbar perfekten Bewegung, die als Vergleichsgröße jederzeit abgefragt werden kann, und rechnet stattdessen mit der hypothetischen Größe einer absoluten Zeit, die sich von der Bewegung und vom realen Betrachterstandpunkt ablöst. Die absolute Zeit, der dazugehörige Name Isaac Newton, gilt für einen als Raum-Zeit-Kontinuum vordefinierten Kosmos, den der Physiker gleichsam aus der fiktiven Sicht eines kosmischen Zuschauers ohne Umstände so unterstellen kann, dass er nicht an der Kreisbewegung irgendetwas abnehmen muss, sondern so, dass er sozusagen von vornherein eine Art Raum-Zeit-Kontinuum als Behälter für alle überhaupt nur möglichen Naturprozesse hineinrechnen kann in das empirische Material, das er bearbeitet. Alle astronomischen Bewegungen finden dann in jenem Zeitkontinuum statt, also auch die astronomischen, muss man sagen, dass selbst nicht mehr noch einmal empirisch geeicht sein muss. Der logische Punkt, der sozusagen diesen Eichungspunkt, diese perfekte Kreisbewegung, die man empirisch sehen kann, ersetzt, ist der Gedanke des starren Raum-Zeit-Verhältnisses, der sozusagen garantiert wird durch die Vorstellung von der absoluten Geschwindigkeit des Lichts. Aus dieser Perspektive kommen dann bei allen körperlichen Bewegungen, die sich nicht mit der idealen Geschwindigkeit des Lichts bewegen, und das sind eigentlich alle außer dem Licht, ganz neue Kräfte rechnerisch zum Vorschein. Aus dieser Perspektive kann man anders rechnen und so erscheint beispielsweise die an die Masse gebundene Gravitationskraft, die physikalisch gesehen für die Unregelmäßigkeiten an der Kugelform der Erde und in den Planetenbahnen die Erklärungsgröße liefert und damit einer ganzen Physik von nicht empirisch gegebenen, sondern nur hypothetisch, nur rechnerisch ermittelbaren astronomischen Einheiten den Weg eröffnet. Newtons reine Zeit streicht das empirische Eichungsproblem oder vielleicht sollte man sagen, dass das Bedürfnis einer solchen Gewährsinstanz für die Zeitmessung also gleichsam durch. Gleichwohl allerdings treibt der Schritt, mit dem das absolute Raumzeitkontinuum sich von der aristotelischen Bindung der Zeit an die perfekte Bewegung löst, das war sozusagen die letzte Überlegung in der vergangenen Vorlesung gewesen, dieser Schritt treibt die Physik, die moderne Physik, in einem Punkt möglicherweise noch tiefer in den Aristotelismus hinein, den sie in der Messungsfrage überwindet. Sie muss nämlich jetzt mehr denn je die Position eines absoluten Beobachters unterstellen und eine Form von jetzt dieser Beobachtung, die mit der Erfahrungswirklichkeit unserer gelebten Zeiterfahrung schlechter denn je zusammenpasst. Also dieser kosmische, sozusagen allwissende Physiker, der mit dem Raum-Zeit-Kontinuum sozusagen souverän operiert, als ob er sich irgendwo in der Galaxis befindet gedanklich, ist in gewisser Weise nochmal eine verschärfte Form dieses Sternbetrachters, den wir vorher hatten, der die perfekten Kreisbewegungen von den nicht perfekten unterscheiden kann. Und das jeweils von einem Beobachtungsort her, der zwar in der Zeit zu denken ist, nach Aristoteles, aber eben dessen spezifische Temporalstruktur mit aristotelischen Mitteln nur mühsam geklärt werden kann. Sie erinnern sich, Punkt einerseits, Kontinuums, also mit dem Gesamtüberblick über das Kontinuum begabt, andererseits und so weiter. Also die Physik, die sich vom aristotelischen Realismus löst auf der anderen Seite, forciert diese aristotelische Unterstellung des absoluten Beobachters. Wir lassen das Problem offen. Ein Philosoph wie Kant hat sich den von der Empirie befreiten reinen Kategorien Newtons angeschlossen. Das heißt, dieser Weg sozusagen in die moderne Physik hat auch philosophisch, nicht nur naturwissenschaftlich, Karriere gemacht und Erfolg und gehört in gewisser Weise auch zu den Selbstverständlichkeiten, in denen wir heute stecken. Kant also hat genau diese newtonsche Perspektive übernommen und er hat, das sozusagen als philosophisches Parallelstück, ganz konsequent die Erfahrbarkeit des Dings an sich von einer solchen reinen Physik her verneinen müssen. Die reine Physik hat in dem Sinne sozusagen den Realismus des Dings an sich genauso wenig nötig wie der von dem sozusagen von der realen Himmelsbewegung abgelöste Astronom. Also die reale Regelförmigkeit seiner astronomischen Gegenstände nicht mehr braucht. Für die kantische Vernunft sind letztlich nur ihre eigenen in Form von Gesetzmäßigkeiten in die phänomenale Welt hineingelegten Vorannahmen real. Das korrespondiert in gewisser Weise mit dieser newtonschen Unterstellung des starren Raumzeitverhältnisses. Dennoch bleibt mit Newtons, oder man auch sagen wir mit Kants sauberer Lösung, diese Kluft zwischen einerseits der objektiven Zeit, der sozusagen jetzt so im galaktischen Maßstab objektivierbaren Zeit auf der einen Seite und der doch so ganz anderen Erfahrungszeit, in der wir stecken. Tatsächlich hat die Transzendentalphilosophie in Sachen Zeit eben deshalb nicht bis heute allein das letzte Wort behalten. Und gerade die Frage nach dem Jetzt wird ein zentraler Einsatzpunkt werden für die moderne Kritik, sowohl an Kant als auch an den naturwissenschaftlichen Zeitkategorien. Das nochmal als Vorblick auf Sommersemester, wo wir uns einige nicht nur auf die Physik, sondern auf andere Formen der Zeiterfahrung bezogene Zeitphilosophien ansehen werden. Um eine nicht-physikalische und auch nicht-aristotelische Zeitphilosophie geht es aber auch schon heute. Wir haben ja mit Aristoteles einen zwar starken und in den Naturwissenschaften und ihren Techniken insbesondere seit der Neuzeit auch dominierenden, einen in hohem Maße objektivierungsfähigen antiken Zeitdenker vor uns. Aber es ist doch auch in der Antike nur eine von mehreren wichtigen Umgangsweisen mit dem Zeitproblem, für die der Aristotelismus steht. Und damit jetzt sozusagen ein Kameraschwenk auf einen Textkorpus oder einen Autor, der für eine ganz andere, radikal lebens- und erfahrungszeitliche Perspektive steht und im Übrigen dabei nicht weniger ausdrücklich für sich und für seine Herangehensweise Wahrheit beansprucht als die Physiker, nur in einem ganz anderen Feld. Es geht um den stärker von Platon her, nämlich neuplatonisch arbeitenden Philosophen einerseits und andererseits Kirchenlehrer Aurelius Augustinus. Setzte Aristoteles ganz auf die Messung und damit auf eine praktisch-technische Operationalisierung der Zeit, dann geht es Augustinus um etwas anderes. Bei ihm begegnet uns die Zeit als eine Erfahrungsgröße im Inneren jedes Einzelnen. Und wenn Augustinus etwas operationalisieren will, also mittels einer Zeittheorie praktisch handhabbar machen, so ist es, sagen wir vielleicht vorläufig, der Umgang mit der eigenen Lebensgeschichte. Und auch der Umgang mit der an mich höchstpersönlich in meinem endlichen Leben ergehenden Herausforderung zu glauben. An Gott zu glauben. Augustin steht damit, gemessen an Aristoteles, nicht nur für eine Ablösung von Messungsfragen, eine Dissoziierung von Zeitlichkeit und Messbarkeit, sondern er entwirft auch positiv eine völlig andere Sicht auf Zeit. Die Zeit gehört bei ihm von vornherein zur inneren Verfassung der Dinge. Sie ist gerade auch ein Teil der subjektiven Ausstattung des Menschen und sie ist ihrem Wesen nach in keiner Weise durch eine äußerliche Regelmäßigkeit erschöpfend beschrieben. Im Gegenteil. Das äußere wie innere Zeitverhältnis des Menschen erscheint bei Augustin auch in seinen gut strukturierten Anteilen, also in den Bereichen, wo man durchaus etwas Regelmäßiges wahrnehmen kann, letztlich als zutiefst geheimnisvoll. Es ist von inneren Verweisen auf Ewigkeit durchzogen und von einer Wahrheit, die niemals erschöpfend äußerer oder physikalischer Natur sein könnte. Betrachten wir das jetzt also näher, und zwar noch auch in der nächsten Sitzung, das heißt, wir beginnen das jetzt erst ins Auge zu fassen. Die berühmtesten geschlossenen Passagen zur Zeitphilosophie finden sich im umfangreichen Werk des Augustin gerade nicht in seinen philosophischen oder theologischen Traktaten, sondern in den Confessiones, den Bekenntnissen, niedergeschrieben wahrscheinlich in den Jahren 397 bis 401, biografisch gesehen unmittelbar bevor Augustin sein damals da neu erlangtes Amt als Bischof von Hippo antritt. Es handelt sich bei den Confessiones um ein Buch, dessen Form höchst ungewöhnlich ist, weil es sich in großen Teilen, jedenfalls vordergründig, um eine aus der literarischen Perspektive eines schonungslos offenen Ich-Erzählers höchst kunstvoll arrangierte Lebensgeschichte handelt. Confessiones, Bekenntnisse, also Auf einer Ebene handelt es sich um Lebensbekenntnis und tatsächlich um eine Erzählung einer ganzen Lebensgeschichte. Man hat von den Konfessionen des Augustin daher als der ersten Autobiografie gesprochen. Das ist nun Unsinn, weil man mit diesem Wort eine moderne Kategorie auf einen Text zurückprojiziert, der mit dem, was zum Wort Autobiografie gehört, im Grunde nicht viel zu tun hat. Aber immerhin ist der Text seiner Form, also als sozusagen, was die Textgattung angeht, singulär und eigenartig genug, dass ich Ihnen kurz beschreiben muss, wie er strukturiert ist, um dann zu erläutern, wie ich vorschlagen möchte, ihn im Hinblick auf die Frage nach der Zeit zu lesen. Die Konfessionen, wie gesagt, in der römischen Spätantike um 400 nach Christus entstanden und auf Latein, nicht auf Griechisch geschrieben, umfassen im Ganzen 13 Bücher. Diese sind äußerst unterschiedlich beschaffen, sodass schon die Frage der Art und Weise, wie diese 13 Bücher eigentlich zusammenhängen, bis heute in der Sekundärliteratur umstritten ist. Also es gibt x Einteilungs- und Untergliederungsvorschläge, die die Art und Weise, wie diese 13 Bücher geordnet sein, geordnet gedacht gewesen sein könnten, erörtern. Folgen wir Kurt Flasch, dessen Arbeiten zu Augustin ich empfehle und in vielen für die philosophisch überzeugendsten halte, so lassen sich die 13 Kapitel der Konfession kurz und bündig in drei große Teile unterteilen. Buch 1 bis 9 erzählen die sittliche, religiös-intellektuelle Entwicklung Augustins, also des Menschen Augustin, des Ich-Erzählers dieses Buches, bis zum Tod seiner Mutter, was auch der Zeitpunkt ist, wo er dann Italien verlässt und eben just nach Afrika reist, um dieses Amt als Bischof dann anzutreten später. Das 10. Buch schildert den sittlichen, religiös-intellektuellen Stand, den der Bischof zum Zeitpunkt der Abfassung des Buches erreicht zu haben glaubt. Und die Bücher 11 bis 13 illustrieren dann an einer biblischen Quelle, und zwar an den ersten Versen der Genesis, die inzwischen erreichte Einsicht, philosophische Einsicht und theologische Einsicht in den Ursprung des Universums. Sie entfalten inhaltlich die auf Umwegen gewonnene Einsicht in die wichtigsten Aussagen der Bibel. Und sie weisen nach, das ist jetzt die These von Flasch, dass die Genesis, also die Passagen über die Entstehung der Welt in der Bibel, so etwas sein kann wie der Timaios der Christen. Tatsächlich enthält das 13. Buch der Konfessionen so eine Art Schöpfungsgeschichte. Es ist ein recht verwirrender Text, weil er von Zitaten durchsetzt ist und so weiter. Um diese Thematik, also auch wenn da der Timaios nochmal erwähnt wird, soll es aber nicht gehen. Jetzt in der Vorlesung. Im Buch 11 vielmehr, also in dem ersten von diesen letzten Päckchen, von den letzten drei Büchern, entfaltet Augustin ohne direkt erkennbaren Bezug zu der zuvor erzählten Lebensgeschichte, also im Modus einer allgemeinen systematischen Reflexion, eine regelrechte Theorie der Zeit. Dieses 11. Kapitel der Konfessionen ist der klassische Ort der augustinischen Zeittheorie. Was danach kommt, ist dann irgendwie vielleicht wieder darauf zu beziehen, aber das sind also hoch umstrittene Fragen und für die Kernüberlegungen in dem Buch 11 nicht so schrecklich wichtig. Zeittheoretisch interessant ist daneben auch noch ein weiteres Kapitel in den Bekenntnissen, nämlich das Kapitel 10. In diesem Kapitel, das erste Kapitel nach dem Ende der lebensgeschichtlichen Erzählung, findet sich eine Theorie über die Memoria, das menschliche Gedächtnis. Auch diese Memoria-Theorie im 10. Kapitel hat eine große Wirkung entfaltet, ideengeschichtlich, literarisch und so weiter. Sie wird jedoch zumeist nicht auf die Thematik der Zeit, die im 11. Kapitel verhandelt wird, bezogen. Es gibt in der Tat durchaus Gründe mit Interpretationen, die die Gedächtnistheorie, Buch 10, mit der Zeittheorie, Buch 11, zusammenbringen wollen, vorsichtig zu sein. Denn im Text folgen die beiden Kapitel zwar aufeinander, aber die augustinische Zeittheorie nimmt auf die vorher erörterte Frage des Gedächtnisses so gut wie gar keinen Bezug. Systematisch betrachtet kommt die Zeittheorie auch ohne eine Gedächtnislehre aus. Und umgekehrt kann man auch nicht sagen, dass diese Gedächtnislehre, diese Memoria-Theorie, die Zeittheorie irgendwie systematisch vorbereiten würde oder anbahnen oder sowas. Zwischen den beiden Kapiteln besteht also tatsächlich ein auffallend, geradezu auffallend geringer Bezug. Trotzdem möchte ich Ihnen hier in der Vorlesung gern sowohl die augustinische Gedächtnistheorie als auch seine Lehre von der Zeit aus dem 11. Kapitel vorstellen. Und ich möchte danach auch einige Überlegungen anstellen, nicht zu einem engen philosophischen Zusammenhang, aber doch zu einem durch beide Theorien gemeinsam hergestellten Kontext. Etwas aus Abstand betrachtet und vor allem im Kontrast zu dem auf einen Objektivismus der physikalischen Zeitmessung abstellenden Zeitmodell des Aristoteles, bilden die Gedächtnistheorie und die Zeittheorie Augustins zwei Seiten einer konsequent auf ihre Weise anders als bisher behandelt auf Zeitphänomene zugreifenden Objektivierungsstrategie. Das ist die Vermutung dahinter. Also ich will die nicht übertrieben zusammenzwingen, diese beiden Elemente, eine Gedächtnistheorie und eine Zeittheorie. Aber ich denke, es ist doch interessant, sie in Ruhe auch in ihrem Nebeneinander zu betrachten und etwas, also vorsichtig etwas hin und her zu spekulieren dabei. Das also dann auch noch im Rahmen dieser Vorlesung. Ganz grob kann man vielleicht diesen gemeinsamen Kontext so charakterisieren. Augustinus setzt nicht auf die neutrale Zuschauerperspektive und er minimiert nicht, wie Aristoteles ganz explizit das ja tut, die Rolle der Seeleneindrücke zugunsten der Allgemeinheit der Bewegungsgesetze und sozusagen der Wahrheit der Zahl. Augustin setzt primär auf die private Zeiterfahrung und er entfaltet hier mit Sorgfalt einen strukturierten Raum des inneren Zeiterlebens. Und das wird sehr genau untersucht und beschrieben. Er untersucht also die inneren Erfahrungsmuster, in denen Zeiterfahrung vertraut sein kann. In diesem Sinne beispielsweise das Gedächtnis, ohne dass er das Gedächtnis auf die Zeit systematisch sehr genau beziehen würde. Wiewohl Augustin seine Überlegungen in der ersten Person, Singular und Plural, entwickelt, also als inneren Monolog oder auch als adressierte Zwiesprache, er adressiert seinen Text an seinen Gott, er spricht ihn an mit Du im Text, enthalten seine Überlegungen eben in dieser genauen Untersuchung, wie es in die eigene, die innere Zeiterfahrung bestellt ist, auch eine eigene Form von Verallgemeinerbarkeitsanspruch. Untersucht wird mit der Innerlichkeit, für die sich Augustin interessiert, letztlich unsere, und damit ist gemeint unser aller innere Zeiterfahrung, als endliche Wesen, die wir sind. Das suggeriert der Text mehr, als dass er seinen eigenen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit sehr explizit entfalten würde. Aber es geht aus dem Text unmittelbar unmissverständlich hervor und genau so ist Augustin auch in der wissenschaftlichen Tradition dann aufgenommen worden. Also nicht in der theologischen, die ihn auch natürlich ausführlich beantwortet hat, sondern eben tatsächlich in der philosophischen und nicht nur in der philosophischen, sondern durchaus auch zum Teil in der Nähe der, sagen wir mal, der naturwissenschaftlichen, anthropologischen und psychologischen Fragestellung wissenschaftlichen Typs ist dieses sozusagen Studium der inneren Zeiterfahrung Augustins aufgenommen worden. Und damit eben hat man angeknüpft an diese ganz klar erkennbare Suggestion, hier geht es schon um uns alle. Ich erzähle zwar sozusagen nur, wie ich es erlebe, aber es ist im Grunde ein Ich, das auch ein Wir sein könnte, das hier spricht. Die Frage, die Augustin, er reflektiert ja immer im Zeichen des christlichen Glaubens, verfolgt, ist stets eine doppelte Fragestellung. Und das werden Sie jetzt auch gleich, wenn wir sozusagen noch näher an die Zitate auch drangehen, merken. Es ist im Grunde ein doppelt gespulter Text und es sind stets doppelt gespulte Überlegungen, die er vorträgt und anstellt. Erstens fragt der Ich-Erzähler, der Ich-Sprecher, der Autor des Textes, fragt er, wie es sich mit unserer Erinnerung und unserem Zeitbewusstsein verhält. Wenn man so will, also eine klare erkenntnistheoretische Fragestellung. Zweitens aber fragt er immer auch, wie wir uns in unserer Existenz als sterbliche, fragende und im Vergänglichen verlorene Lebewesen zur zeitlichen Beschaffenheit unserer Erfahrung und der Welt stellen sollen, stellen können. Wie wir in der Zeit getröstet sein können, glücklich und hoffnungsvoll aufgehoben sein können. Und die Antwort wird auch immer wieder in Varianten mitgegeben, im Gehorsam und in der ewigkeitseröffnenden Liebe zu Gott. Diese zweite Fragestellung ist also eindeutig weniger erkenntnistheoretischer Natur als vielmehr ethisch-theologisch. Es geht auf dieser zweiten Überlegungsachse um Glaubenswahrheiten, nicht um theoretische Wahrheiten. Es geht um Wahrheiten des Herzens und nicht um Wahrheiten der fragenden Stimme sozusagen. Es geht um Gehorsam und damit Wahrheiten des Ohrs, um etwas, was einem zuteil wird und nicht um selbstgetätigte Einsicht. Um die geht es aber sozusagen auf dem anderen Gleis, in dieser erkenntnistheoretischen und klar auch von den Formen her philosophisch angelegten Reflexionsseite. Tatsächlich durchzieht diese Doppelheit den gesamten Monolog der Konfession. Es spricht da einerseits das Ich eines philosophisch geschulten Erkenntnistheoretikers, der seinem Gott bohrende Fragen stellt und der auch selbst logische Überlegungen durchspielt. So wirft Augustinus, um als Beispiel, gleich zu Beginn der Konfessionen, nach einer Lobpreisung, mit der das Ganze beginnt, eine ganze Batterie von erkenntnistheoretisch überaus verzwickten Fragen hinsichtlich der Erkennbarkeit Gottes auf. Und das adressiert er also an Gott. Zitat: Ja, ist denn, Herr mein Gott, etwas in mir, das dich fassen könnte? Fassen dich Himmel und Erde, dass du sie erfüllst? Oder erfüllst du sie und bleibt etwas über, weil sie dich nicht fassen? Und was da übrig bleibt, wenn Himmel und Erde dich nicht fassen, wohin ergießt du's? Was alles du erfüllst, erfüllst du es mit deinem ganzen Wesen oder weil dich als Ganzen die Dinge all nicht fassen können, fassen sie deiner nur einen Teil? Und dann die Abschlussfrage, quid es ergo Deus meus, was also bist du, mein Gott? Sie hören deutlich, paradoxes Verhältnis von Ganzem und Teilem, Erkennbarkeitsfragen und direkt adressiert, also in Batterien geradezu von nach Antwort verlangenden philosophischen Fragen an Gott adressiert. Zum anderen, das wäre jetzt wieder die andere Seite, fleht dieses Ich, das da spricht, als Gläubiger um Auskunft und um Gnade. Das heißt, verlangt nicht Antworten, sondern bittet darum, dass ihm die Schau einer Glaubenswahrheit zuteil wird, die nur von Gott kommen kann und von niemand sonst. Bei deinen Erbarmungen, Herr mein Gott, heißt es beispielsweise, ebenfalls in diesen einleitenden Passagen, bei deinen Erbarmungen, Herr mein Gott, quid mihi es, quid sis mihi, was bist du mir? Sag es mir, was du mir bist. Sag meiner Seele, dein Heil bin ich. Und also sag es, dass ich es höre. Ecce aures cordis mei ante te domine, siehe Herr, meines Herzens Ohr ist bei dir. Tu es auf und sag meiner Seele, dein Heil bin ich. Ich will nachlaufen dieser Stimme, bis ich dich fassen kann. Verbirg nicht dein Angesicht vor mir. Ja, sterben will ich daran, um nicht zu sterben, auf dass ich es schaue. Also hier sehen Sie ganz anderer Duktus, nicht die philosophische Quaestio, sondern eine Gebetsrede, Bittrede in schöner, bildhafter Sprache, die Fragen jetzt sozusagen anders wendet und auf die Schau, die Einsicht als Geschenk nur warten kann. Sie sehen es, wir haben es hier mit einer rhetorisch raffinierten, diese Passagen sind unmittelbar hintereinander geschaltet, mit einer rhetorisch raffinierten, ganz präzise, halb theologischen, halb dann aber doch auch wissensorientierten und auf theoretische Wahrheiten abziehenden Textorganisation zu tun. Augustins Schrift ist philosophisch nicht einfach zu entschlüsseln, aber zugleich doch eindrucksvoll und deutlich, enthält also Theorie. Und sie ist auch, sowohl in theoretischer wie in theologischer Hinsicht, voller in der Folgezeit höchst wirkungsvoller Bilder. Das gilt auch, also diese Bemerkungen zur Form, für den Teil, der sich auf das Gedächtnis bezieht und zu dem ich jetzt kommen will. Sie finden diesen Ausschnitt aus dem Buch 10, der sich aufs Gedächtnis bezieht, auch im Rieder, in den verschiedenen Aggregatzuständen, die wir da anbieten. Ich weiß nicht ganz genau, ob das Audio-File schon drin ist. Noch nicht. Kommt aber bald. Augustinus' Einstieg in die Frage nach der Erinnerung hat präzise ihren Ort an der Stelle im Gesamttext, an der er seine Lebensgeschichte bis zum Jetzt-Zeitpunkt schon erzählt hat. Das hatte ich am Anfang bei der Einteilung schon kurz skizziert. Im Kapitel 1 bis 9 wird tatsächlich von der Geburt an die Lebensgeschichte erzählt, berufliches, sozusagen Bildungswerdegang, aber auch seine moralischen Verfehlungen vor allem, was eine Menge ist, Reisen, teilweise intellektuelle Gespräche mit Freunden, Beziehungen sind wichtig, sehr wichtig die Beziehung zur Mutter, die stirbt dann. Und insofern ist es sozusagen der konsequente Jetzt-Punkt erreicht. Er hat alles erzählt, was bisher an Erzählenswerten stattgefunden hat. Und es gibt nach dem Abschluss des Buches 9 systematisch gesehen sozusagen über die vergangene Geschichte nichts mehr zu sagen. Nun also wendet sich der Ich-Erzähler um und legt den Blick sozusagen auf das Jetzt. Im vierten Abschnitt des 10. Kapitels nimmt Augustin, das ist sozusagen diese Blickwendung, dann noch einmal, wie schon ganz zu, also mehrmals eigentlich, aber vor allem auch zu Anfang des Buches getan, ausdrücklich darauf Bezug, warum er jetzt überhaupt diese Konfessionen aufschreibt. Warum er diese Anstrengung der schriftlichen Konfession, also des öffentlichen Bekenntnisses, überhaupt auf sich nimmt. Er will nämlich, das wiederholt er noch einmal, nachdem er sein Leben erzählt hat und sozusagen im Hier und Jetzt angelangt ist, er will zeigen, was er wirklich ist. Er will sein Leben Gott gegenüber bekennen, aber auch seinen Lesern gegenüber bekennen, denn diese sollen ohne Schonung, ohne Verstellung alles, insbesondere auch seine Fehler und was er gelernt hat im Laufe seines Lebens, erfahren. Sie sollen erfahren, wie er dort innen drin wirklich gewesen ist und wie er dort innen drin jetzt ist. Seinen Lesern will er sich wie Brüdern in diesem Sinne ganz und gar offenbaren. Zitat: Aufatmen sollen sie bei allem Guten an mir, aufseufzen bei allem Schlechten an mir. Du aber, Herr, und mit dieser Absicht wendet sich dann der Autor direkt an Gott. Du aber, Herr, erfreut über den Duft deines heiligen Tempels, erbarme dich meiner nach deiner großen Barmherzigkeit um deines Namens willen. Gib das Werk nicht auf, das du begonnen, sondern vollende. Vollende, was unvollkommen ist in mir. Das soll die Frucht meiner Bekenntnisse sein, wenn sie nunmehr zeigen, nicht wie ich gewesen bin, sondern wie ich bin. Ich will es bekennen, nicht nur vor dir in stillem Jubel, unter Zittern und in stiller Trauer, unter Hoffnung, auch für die Ohren der glaubenden Menschenkinder, mir Genossen in meiner Freude und Gefährten meines Schwindens zum Tode. Also nicht nur, wie ich gewesen bin, das ist jetzt abgehandelt, sondern auch, wie ich bin. Um aber tatsächlich über alles von sich, so wie er jetzt dasteht, Rechenschaft abzulegen, macht Augustin nun eine überraschende reflexive Wendung. Er gibt nämlich, nachdem er sein Leben nachgezeichnet hat, nun keine Schilderung des aktuellen Ist-Zustandes. Ich reise gerade mit dem Schiff von Italien nach Afrika, weil ich demnächst Bischof von Hippo werde und so weiter, sondern er wechselt die Ebene. Er geht nämlich auf das Medium ein, dessen er sich in den vergangenen 9 Kapiteln bedient hat, um Gott sein bisheriges Leben zu bekennen. Denn, das ist die Vermutung, die er dieser Wendung beilegt, in dem Vermögen, ein solches Lebensbekenntnis abzulegen, muss selbst etwas Bedeutsames, vielleicht eine Art göttliches Willensmoment verborgen sein. Die Rückfrage nach dem Medium des Bekennens einer verfehlungsreichen Vergangenheit ist im Text also auch hier einerseits wieder Erkenntnisbegründung, dass sich die vergangenen 9 Kapitel mein Leben sozusagen ganz und wie es wirklich war offenbaren konnte, hat etwas mit meinem Gedächtnis zu tun, mit der Funktion des Gedächtnisses, und ich muss die Funktion des Gedächtnisses klären, um den vergangenen 9 Kapiteln ihre sozusagen philosophisch-wissenschaftliche Legitimität und Wahrhaftigkeit zu geben, ist die eine Seite, Erkenntnisbegründung. Wie funktioniert das Gedächtnis? Das muss ich klären, um das, was ich vorher, mein Gedächtnis verwendend, als wahr dargestellt habe, auch tatsächlich als wahr zu begründen. Und auf der anderen Seite ist diese Rückfrage nach dem Medium des Bekennens auch wieder Teil der sozusagen gottliebend gläubigen Suche nach Gott. Wenn dieses Mittel des Erinnerns der gewesenen Sünden, insbesondere der verfehlungsreichen Vergangenheit, gegeben ist, dann muss es als dieses Mittel einen göttlich gewollten Sinn damit haben, dass es diese Gedächtnisfunktion gibt. Und auch deswegen ist sie sozusagen die Dimension, auf die der Gottsuchende reflektieren muss. Hinausschreiten also will ich, heißt es im Text, auch über dieses Teil meines Wesens, das heißt, das sichere Gefühl, dass ich der Mittelpunkt und der Herr meiner aktuellen Empfindungen bin. Und auf Stufen mich zu dem erheben, der mich geschaffen hat. Da komme ich denn in die Gefilde und in die weiten Hallen des Gedächtnisses, wo die gehäuften Schätze sind der unzählbaren Bilder, die von Dingen aller Art meine Sinne mir zusammentrugen. Dort ist auch alles aufbewahrt, was immer wir denken, von dem wir, was unsere Sinne berührt hat, mehren oder mindern oder sonst wie umgestalten, und alles, all das andere, was nicht im Vergessen schon geschwunden und begraben ist, ruht dort geborgen und verwahrt. Zitat Ende. Die Grundvorstellung ist klar. Das Gedächtnis ist eine große Halle oder Hallen, ein Archiv, in dem sich nicht die erlebten Dinge selbst befinden, aber die Eindrücke von ihnen, ihre Bilder, wie Augustin sagt. Nicht die Dinge, sed earum sole imagines mira celeritate capiuntur et miris tamquam celis repununtur et mirabiliter recordando proferuntur. Das heißt, nur ihre Bilder, sole imagines, werden mit wunderbarer Schnelligkeit erfasst, wie in wunderbaren Kammern, celis, aufgehoben und beim Erinnern wunderbar hervorgebracht. Mirabilität auf wunderbare Weise hervorgebracht. Mit Bildern, Imagines, meint Augustin nicht nur die visuellen Abbilder, das ist deutlich, sondern etwas allgemeiner, den sinnlichen Abdruck. Denn er spricht auch von den Bildern von Lauten, dem Erinnern an Düfte, Geschmack, Tastwahrnehmung etc. Und es gibt auch Dinge, die durch Laute nur bezeichnet werden, oder durch die Bilder nur bezeichnet werden, und auch diese kann ich erinnern und die im Gedächtnis aufbewahren. Durch die Sinne sind solche Dinge nie eingetreten, sie sind im Geist. Und wenn ich sie erkenne, werde ich später, obwohl sie nur im Geist sind, auch sie erinnern können. Dass sie im Geist sind, deutet freilich auch wieder auf fremde, besonders entlegene Höhlen in diesem Gedächtnis hin, aus denen sich auf fremden Ruf, wie es heißt, der Geist, wenn er sich solcher Bilder, solcher Eindrücke bedient, speist. Das Denken wäre also die zweite oder eine weitere Größe, die mit dem Erinnern einhergeht, die ja, in diesen Hallen agiert oder vorfindlich ist. Zitat: Also finden wir, jene Dinge lernen, von denen wir nicht durch die Sinne Bilder schöpfen, sondern die wir ohne das Mittel des Bildes, so wie sie sind, an und durch sich selbst inwendig schauen. Schauen, also in einem anderen Sinne dann auch wieder ein Bild, heißt nichts anderes, als dass wir das, was ungesammelt und regellos im Gedächtnis enthalten war, nun denkend gleichsam zusammenlesen und mit hingespanntem Geiste uns bemühen, dass es im nämlichen Gedächtnis, wo es vor dem verstreut und unbeachtet abseits lag, nun gleichsam zur Hand liegt und einem allbereits gewöhnten Blick des Geistes leicht sich erbiete. Blick des Geistes, inwendige Schau. Also Sie sehen, es gibt sozusagen die Bilder, von denen man sagen kann, das ist auch eine schöne Metapher, wo die sozusagen die Pforte unseres Fleisches passiert haben, oder eine der Pforten, die Sinneseindrücke direkt, und auf der anderen Seite Dinge, die wir gelernt haben, die wir wissen können, mit denen wir denken können, wenn das Denken darauf zugreift, die wir auch schauen in unserem Innern mit dem Blick des Geistes. Auf diese Weise, also mit diesem, für diesen Blick des Geistes, als sichtbare Dinge für diesen Blick des Geistes, sichtbare Eindrücke für diesen Blick des Geistes, enthält das Gedächtnis auch beispielsweise Zahlen und Maße, auch Wörter der Sprachen, die ich beherrsche, auch Gemütsregungen, aber auch Irrtümer, sowie die Korrekturen dieser Irrtümer etc. Also auch ganze Geschichten. Und an was ich mich auch erinnern kann, ist das Erinnern selbst. Also hat auch das Erinnern an das Erinnern Platz in dieser Erinnerungspraxis in den Hallen des Gedächtnisses. Im Umriss ist damit die Struktur des Gedächtnisses die folgende. Es bewahrt auf, und zwar vielerlei. Es ist von den Sinnen, jedenfalls in seiner Wirkweise, unabhängig, obwohl die Sinne es beliefern, unter anderem die Sinne. Und es ist mit dem Bild der Hallen oder der Halle eine Art Aufbewahrungsordnung im Gedächtnis gegeben. Die Anordnung der Eindrücke dabei in den Hallen des Gedächtnisses bildet aber für sich selbst keinerlei sinnvolle oder gute oder richtige Ordnung. Nötig ist vielmehr, was im Zitat hieß, zusammenlesen. Also versammeln, zusammenbringen der Eindrücke, und eben das ist erst die Tätigkeit des Denkens und des Geistes. Unter Vernunftgesichtspunkten ist also das Gedächtnis auf gewisse Weise neutral. Es ist, nochmal so ein Bild, quasi Venter. Es ist gleichsam der Magen der Seele. Venter ist quasi Venter ist Anime. Gleichsam der Magen der Seele, heißt es im Text. Es ist also sozusagen dumm. Es bedarf, gesondert und auch über eventuelle Ähnlichkeit der Eindrücke hinaus, der denkenden, zusammenlesenden Anstrengung. Und dieses ist eine Anstrengung, die aus eigener Kraft, vielleicht sogar auf fremden Ruf hingeschieht, sich aber doch auf die im Gedächtnis abgelagerten Eindrücke und Bilder und auf diesen Blickcharakter des Geistes stützen muss. Sogar das Vergessen, so spitzt Augustin das Problem noch einmal zu, kann ich erinnern. Wenn ich nämlich weiß, dass ich etwas vergessen habe. Oder andersherum gilt im Grunde, Zitat, noch nicht völlig, also haben wir vergessen, wovon wir uns wenigstens erinnern, dass wir es vergessen haben. Darum, was wir ganz vergessen hätten, könnten wir auch gar nicht als Verlorenes suchen. Sie merken, wie logisch präzise dieses Modell ausgearbeitet wird. Also schon das Erinnern des Erinnerns wird mitreflektiert, ist möglich konsequenterweise. Und das Problem des Vergessens ist in der Tat ein Problem, das in sich diese eigentümliche Dialektik hat. Was wir ganz vergessen hätten, könnten wir gar nicht als verloren suchen. Wer wird dieses Rätsel einmal lösen? Wer begreifen, wie das ist? Schiebt Augustin an diesem Punkt der Überlegung dazwischen. Und dann benennt er quasi sein eigenes empirisches Forschungsprogramm. Ich zitiere es und Sie können jetzt, deswegen zitiere ich es jetzt mal ganz langsam, den dramatischen Unterschied zur Perspektive beispielsweise des Aristoteles genau erkennen. Also wenn sich Augustin mit solchen Fragen, wie ist das mit dem Vergessen, wie funktioniert das jetzt ganz genau befasst, dann merkt man, also ein klarer, sozusagen forscherischer Ernst, aber eine völlig andere Perspektive. Zitat: Ich, o Herr, mühe mich daran ab, an der Frage, wie begreifen wir das und so weiter, und mühe mich an mir selber ab. Es ward mein eigen Ich mir zum Boden der Mühsal, und ich bestelle ihn mit viel Schweiß. Jetzt ist es kein Forschen an den Gefilden des Himmels, kein Messen zwischen den Gestirnen, kein Loten auf der Erde. Das bin ich selbst. Ich bin mein Erinnern. Ich bin meine Seele. Sie sehen, wie hier in einer erstaunlich modern anmutenden Weise ein Verankerungsproblem der Zeitwahrnehmung durchdacht und sozusagen im Selbstversuch erforscht wird, dass der Frage nach den äußersten, unveränderlichen Himmelsbewegungen quasi genau gegenüberliegt. Was nämlich ist es nicht dort draußen irgendwo, sondern im Inneren des jemeinigen Hier und Jetzt, an dem sich letztlich eine objektive Wahrnehmung unserer selbst und unseres in die Welt gekommen Seins festmachen ließe. Und mit welcher Methode kommt man dorthin? Wo Platon und Aristoteles den Blick auf die Gestirne richten und die Astronomie ihre ganze Wahrnehmungskunst auf die objektiven Messzahlen richten, die man gewinnen kann, die man der geschaffenen oder ungeschaffenen Bewegungsnatur des Kosmos sozusagen abgewinnen kann, da senkt Augustinus gewissermaßen ein Senkblei nach innen. Nicht mittels einer physikalisch-objektiven Messung, sondern vielmehr mittels einer Art objektivierender, letzter, schonungsloser Selbsterforschung, Innenschau, Introspektion. Wohlgemerkt, auch diese Art der Forschung will auf ihre Weise wissenschaftlich sein, das hatte ich schon betont. Sie erfolgt und in dieser eigens dafür geschaffenen literarischen Form, könnte man vielleicht sogar sagen, auf eine neue Weise, radikal öffentlich. Augustinus legt seine Konfessionen ja zwar vom Gestus her als höchstpersönliche ab und er adressiert sie auch wie eine Art von Gebet direkt an seinen Gott, aber Das merken Sie schon an der den griechischen Reflexionsstil aufnehmenden, problematisierenden Form seiner Überlegung. Die Selbsterforschung soll Allgemeines zutage fördern. Wer wird dieses Rätsel einmal lösen? Da steckt sozusagen das Denkkollektiv, in dessen Namen man diese Fragen an sich selbst stellt, mit drin. Sie soll philosophisch Erkenntnis bieten, diese Innenschau, und sie soll andererseits auch ethisch-theologisch vorbildlich sein und in dieser Doppelheit sozusagen oszillieren diese Zeilen, so wie ich sie gelesen habe, eigentlich permanent. Ich denke, also trotz dieser starken Formulierung, ich selbst, das bin ich selbst, ich bin mein Erinnern oder ich bin meine Seele, trotz dieser Formulierung ist es irreführend, im Blick auf Confessiones 10, was sich nahelegt, von einer frühen Psychologie oder Anthropologie des Gedächtnisses zu sprechen. Auch hier passen die Begriffe nicht wirklich. Also wie Autobiografie für diese eigentümliche Doppelrede aus Selbstreflexion und theologischer Rechenschaftslegung nicht passt, so ist es auch nicht passend, einfach von einer Psychologie oder Anthropologie zu sprechen bei Augustin. Die beiden Aspekte, einerseits der wissenschaftlichen Erkenntnis des eigenen Innersten und andererseits eben der gläubigen Rechenschaftslegung, die der Buße dienen soll und auch auf die Bekehrung des Lesers zielt letztlich, lassen sich nicht trennen, und das ist eine, sozusagen ein Amalgam, das man nicht gleichsetzen kann mit Wissenschaften wie der Psychologie oder der Anthropologie heutzutage. Augustin ist kein Wissenschaftler in diesem Sinne, sondern ein theologischer Rhetor, der mit großem Geschick die griechische Tradition einer ethisch-rationalen Selbsterkenntnis mit dem christlichen Gebot eines Glaubenkönnens als Glaubensgehorsam verbindet. Weder also die neuplatonische Ethik noch die christliche Glaubenshingabe, die Augustinus hier verschmilzt, sind Psychologie in dem Sinne, wie wir das Wort seit dem 19. Jahrhundert zu verwenden pflegen. Dennoch, und darauf kommt es mir an, sehen wir in Augustins Gedächtnistheorie, und vielleicht mehr als in der Zeittheorie, aber in der Gedächtnistheorie halt auf jeden Fall, eine eigene Form von Forschung am Werk. Und es handelt sich, das füge ich schon einmal hinzu, um eine Forschung, die die Sache der Zeit durchaus betrifft, auch wenn Augustin das Gedächtnis nicht direkt als Temporalphänomen beschreibt, sondern, Sie haben das gehört, eher wie eine Art Organ behandelt, wie eine Art Magen haben die Menschen als endliches Wesen und im Unterschied zum Tier jeden wundersamen Gedächtnisraum in ihrem Inneren. Und diese Metaphorik des Magens wird auch durchgehalten. Es gibt mehrere Stellen, die sozusagen deutlich machen, dass der Gedächtnisraum so etwas wie die Nahrung für das Denken ist, mit dem wir unsere Gegenwart füllen, sodass wir sozusagen, was in dieses Wort ist, erfahrungsgesättigt denken können. In gewisser Weise sind wir nicht mehr als unsere Erinnerung oder als unser Erinnern im Kontext oder im Raum unseres Gedächtnisses. Das ist die radikale philosophische Schlussfolgerung, die Augustinus zieht. Noch einmal das Zitat: Kein Forschen an den Gefilden des Himmels, kein Messen zwischen den Gestirnen. Das bin ich selbst. Ich bin mein Erinnern, ich bin meine Seele. Also Objektivierung, aber sozusagen auf eine ganz andere Art und Weise, diametral dieser Idee vom von außen durch den Zuschauer registrierten Körper, der da ist, der in Ruhe sein kann oder sich bewegen kann, etc. Wie bei der Bewegungsmessung des Augustinus bleibt allerdings auch, des Aristoteles, bleibt allerdings auch bei Augustin im Universum der Rückerinnerung für den Menschen kein Anfangspunkt gegeben. Gleich zu Beginn seiner Bekenntnisse reflektiert auch Augustin das Problem, dass man im eigenen Gedächtnis keinen wirklichen Anfang seiner selbst ausmachen kann. Man war immer irgendwie schon da und also ist die Anfangsfrage eigentlich unsinnig. An diesem Punkt haben sie eine gewisse sozusagen zeitlogische Verwandtschaft, sogar mit dem Aristotelismus. Zitat: Diese Frühzeit, also Herr, in der gelebt zu haben, ich mich nicht erinnere, worüber ich nur fremdes Zeugnis glaube und von anderen Kindern auf mich schließe, dass auch ich sie verlebt habe. Ich mag sie, so zwingend mir der Schluss auch ist, nicht zu diesem Leben rechnen, das ich in der Zeitlichkeit lebe. Denn sie liegt mit jener anderen, die ich im Mutterschoß verlebt hatte, in der gleichen Finsternis meines Nicht-mehr-Wissens. Wo, frage ich dich, mein Gott, woher war ich, dein Knecht? Wo und wann, wo war ich, dein Knecht? Gemeint ist in dieser Zeit, von der ich nichts mehr weiß. Wo und wann in Unschuld? Aber lass mich jene Zeit übergehen. Was hätte ich noch mit ihr zu schaffen, von der ich keine Spur mehr finde? Also Sie sehen, Verzicht auf die Idee des Anfangs, der Zäsur, der ersten, der Nullstelle des Phänomens. Und das ist, ich muss bekennen, es gibt eine Grenze des Machbaren, wie bei der Physik auch. Aber dennoch gibt es hinter jedem Punkt, den ich ausmachen kann, in dem Finsternis meines Nichtwissens beginnt, auch ein Vorher. Das ist dann das, was ich von anderen erzählt bekomme und, oder was ich an anderen Kindern beobachten kann und so weiter. Das heißt, lassen wir das Problem ungelöst. Was habe ich damit zu schaffen, wenn ich wirklich keine Spur mehr davon finde? Neben der Erkenntnis und dem Bekenntnis der eigentümlichen inneren Temporalität des Ichs sehen wir auch hier, was die Anfangsproblematik angeht, wieder diesen zweiten Strang, um den es Augustin in der Selbsterforschung immer auch geht. Also diese erste Frage oder dieses erste Zitat war jetzt ganz klar erkenntnistheoretischer Art. Habe ich Spuren? Wenn nein, ist es mir schlechterdings unerkennbar. Er stellt auch sozusagen auf der theologischen Achse die Anfangsfrage und stellt fest, auch dort stellt sie sich letztlich wiederum im Grunde nicht. Denn wenn man in keiner Weise sich an Gott erinnern könnte, wie könnte man ihn dann erkennen? Wir müssen also irgendetwas von Gott schon wissen, eine neuplatonische Überlegung, um ihn überhaupt erkennen zu können. Wenn man ihn in seinem Gedächtnis verborgen hätte, wo könnte man ihn aber als nach dem Glauben strebendes Individuum in seinem eigenen Gedächtnis suchen, um in endgültiger Gotteserkenntnis dann auch zu ihm zu finden? Auch dieses Paradox verweist auf eine sozusagen Dialektik der Unlösbarkeit. Augustin drückt das Problem in räumlichen Metaphern aus, nicht in zeitlichen. Obwohl es natürlich auch um den Schöpfergott geht, der immer schon da war und der sozusagen perspektivisch mit dem Ende seines Lebens auch erreicht sein muss. Also mit dem Ende des Lebens des Gläubigen. Wo aber wohnst du in meinem Gedächtnis, Herr? Wo wohnst du dort? Welche Kammer hast du dir bereitet? Ich drang bis zum Sitze meines Geistes selbst. Ihn hatte der Geist in meinem Gedächtnis, weil ja auch der Geist im Erinnern sich erfährt. Und auch dort warst du nicht. Denn wie du nicht im Bild einer körperlichen Sache bist, nicht eine Empfindung des lebendigen Menschen, wie wir sie erfahren, in der Freude, in der Trauer, beim Begehren und Fürchten, beim Erinnern und Vergessen und was es sonst dergleichen gibt, so bist du auch nicht der Geist. Denn du bist Herr und Gott des Geistes. Und es wandelt sich dies alles, du aber beharrst über allem wandellos. Und hast dich doch gewürdigt, in meinem Gedächtnis zu wohnen, seit dem Tage, da ich dich kennenlernte. Ich denke, hier sieht man gut, wie gerade die räumliche Metapher vom Gedächtnis als Halle gleichsam den biografischen Innenraum, die vom Jetzt ausgehende und zurückfragende innere Zeiterfahrung des Menschen indirekt mit einer temporalen Dimension in eine wesentliche Verbindung bringt. Und zwar mit einer temporalen Dimension, die es bei Aristoteles gerade nicht gibt. Wir haben diese Unvordenklichkeitsfiguren und andererseits erscheint Gott als sozusagen ganz andere Kategorie, der man im Rahmen der zeitlichen Strukturen, so wie wir sie erfahren können, gar nicht habhaft werden kann oder nicht beikommt, etwas flapsiger ausgedrückt. Und zwar erscheint Gott mit der Frage nach der Dauer. Nochmal die Stelle: Du aber beharrst über allem wandellos. Also auch über dem ganzen Spiel von Leben, Vergessen, Erinnern und so weiter. Es gibt eine Dauerhaftigkeit, durch die Gott alle uns nur in Erinnerungskategorien bewusste Vergänglichkeit noch einmal seinerseits überstrahlt. Das ist die Kategorie, Stichwort der Ewigkeit. Zu diesem Problem, wie hängen die Zeitkategorien der vergänglichen Welt der sterblichen Menschen mit einer Ewigkeit zusammen, die erfahrungsmäßig nicht erfassbar ist, die Gottes Ewigkeit ist und deren Spuren man allenfalls in seinem eigenen Leben suchen und finden kann, zu diesem Problem beim nächsten Mal. Das ist ein Problem, das die Konfession insgesamt beschäftigt, aber eben dann auch explizit im Kapitel 11 sozusagen seinen Erörterungsrahmen findet. Hier behandelt Augustin tatsächlich dann die Zeit und nicht dieses etwas anders gelagerte Problem des Erinnerns. Ich finde aber das Thema der Memoria, der Erinnerung, interessant genug und auch sprechend, wenn Sie sich an ihm klar machen können, wie von vornherein, auch wenn dann späterhin Augustin, sagen wir mal, in relativ, teilweise auch vertrautem Stil die Kategorien jetzt, vergangen, zukünftig und so weiter erörtert, dennoch dabei komplett anders denkt als die Kosmologen, mit denen wir uns bisher beschäftigt haben. Er subjektiviert die Perspektive. Auch da, wo er Fragen nach der objektiven, der äußerlich verlaufenden Zeit stellt, macht er nicht die Messbarkeit, sondern die individuelle Lebenszeiterfahrung zum Schlüsselstück seiner Erfahrungstheorie. Wir haben vielleicht mit der Memoria-Theorie noch deutlicher hier zunächst mal seine Erfahrungstheorie vor uns, auch ein Stück seiner Erkenntnistheorie natürlich, wenn Sie an dieses Zusammenlesen der Eindrücke denken. Und diese erfahrungstheoretische Unterlage ist für die Zeittheorie genauso wichtig. In aller Vorsicht könnte man vergleichend sagen, bei Augustin kehrt außerdem etwas wieder von dem, was wir aus der ägyptischen, ebenfalls religiös unterlegten Umgangsweise mit Zeitphänomenen noch kennen, oder da war es uns jedenfalls begegnet, nämlich diese ganze Tiefgründigkeit der Frage nach der Zeit als Frage, die eine Lebensglaubensfrage an uns selbst enthält. Wer sind wir? Wie finden wir zu diesem vergänglichen Etwas, was wir selbst sind? Und wo finden wir als wir in unserer Vergänglichkeit Anhaltspunkte und Trost? Und wir finden hier auch die Zeit wieder in dieser sozusagen vollen Rätselhaftigkeit, wunderbar auf der einen Seite, andererseits rätselhaft, als Macht, die sozusagen mit schicksalhafter Auslieferung verbunden ist, der wir schicksalhaft ausgeliefert sind und in der sich die ganze Fülle derjenigen Fragen genuin findet, die bei Aristoteles und in der physikalischen Perspektive ausgeklammert sind. Zusammenfassend noch einmal ein längeres Zitat dazu, dass das, also diese gedächtnistheoretische Dimensionierung der Selbstreflexion und der Selbstrechenschaftslegung, die das gesamte augustinische Werk, also diese ungeheure Unternehmung der Bekenntnisse, trägt, noch einmal so auf den Punkt bringt. In den schönen Worten des Augustin. Sie haben jetzt schon gemerkt, es sind ausgesprochen originelle und kraftvolle Metaphern, die er auch verwendet. Und das ist an dieser Stelle auch nochmal schön in den Zusammenhang des Gedächtnisses erkennbar. Magna vis est memoriae. Groß ist die Macht oder vielleicht auch die Gewalt oder Kraft des Gedächtnisses. Nescio quid horrendum Deus meus profunda et infinita multiplicitas. Ich weiß nicht, welch schauerliches Geheimnis, mein Gott, welch tiefe, uferlose Fülle. Ad hoc animus est, ad hoc ego ipsum. Und das ist die Seele und das bin ich selbst. Quid ergo sum, Deus meus, was bin ich also, mein Gott? Was bin ich für ein Wesen? Ein Leben so mannigfach und vielgestalt und völlig unermesslich. Mein Gedächtnis, siehe, das sind Felder, Höhlen, Buchten ohne Zahl, unzählig angefüllt von unzählbaren Dingen jeder Art, Klammer auf, unzählig, unzählbar und so weiter, Sie sehen auch wieder die Gegenstände, seien es Bilder, wie insgesamt vor den Körpern, seien es die Sachen selbst, wie bei den Wissenschaften, seien es irgendwelche Begriffe oder Zeichen, wie bei den Bewegungen des Gemüts, die sich, wenn die Seele auch schon nicht mehr leidet, im Gedächtnis erhalten und also mit diesem in der Seele sind. Und alles dieses laufe ich, durch alles dieses laufe ich hin und her, fliege hierhin, dorthin, dringe vor, soweit ich kann, und nirgends ist Ende. Von solcher Gewaltigkeit ist das Gedächtnis, von solcher Gewaltigkeit ist das Leben im Menschen, der da sterblich lebt. Die Verknüpfung zu den aristotelischen Überlegungen wird natürlich bei den eigentlichen zeittheoretischen Reflexionen, also bei den Überlegungen Kapitel 11 bei Augustin, wieder leichter fallen, als jetzt diese eigentümliche Memoria-Konzeption. Okay, keine Fragen, ist auch in Ordnung. Dann danke.